Also Maitreya fuhr fort zu sprechen. Mein lieber Vidura, während sich die Frauen der Himmelsbewohner so unterhielten, ihr wisst, die teilten sich gegenseitig mit, wie schön es war, dass Archie den Fußstapfen ihres Mannes gefolgt war und auch auf dem Weg nach Vaikuntha sich befand. Prithu war von Archie, wir haben hier Archie Sangitan, deswegen werde ich euch kurz die Rahmenhandlung einführen. Maharaj Prithu war zu einer bestimmten Phase in seinem Leben in den Wald gegangen und Archie, die Königin, die bisher nur Palaste gewohnt war, war mit ihren weichen Fußsohlen ihm nachgefolgt. Etwas, was schon sehr bewunderungswürdig war, da sie von zartem Körperwuchs war. Und als ihr Mann dann den Körper verlassen hatte, klagte Königin Archie nur ein wenig, heißt es. Sie wusste, dass das Leben hier in dieser Welt vorübergehend ist. Und bereitet machte sich dann gleich an ihre Pflichten. Das heißt, sie häufte Feuer auf und verbrannte dort den Körper Maharaj Prithus und ging schließlich, Sagama heißt es, in die Flammen selber ein. So, zu diesem Zeitpunkt kamen viele Halbgötter und schwebten um diesen Ort des Geschehens. Und sahen dann, actually, wie zwei Himmelsgefährten, also kamen, Himmelsgefährten ist nicht genau das richtige Wort, zwei Flugzeuge von Vaikuntha Loka kamen und Maharaj Prithu in eines hineinging und seine Frau Archie in das zweite, wie sie dann beide zusammen nach Vaikuntha Loka fuhren. Und die Frauen der Himmelsbewohner waren natürlich sehr beeindruckt von diesem Verhalten Königin Archies und fingen untereinander zu sprechen und ihr anerkennende Worte zu geben. Da sind wir jetzt. Während sich die Frauen der Himmelsbewohner so unterhielten, erreichte Königin Archie den Planeten, die ihr Gemahl Maharaj Prithu, die höchste unter den selbstverwirklichten Seelen, erreicht hatte. Erläuterung. Den vedischen Schriften gemäß geht eine Frau, die mit ihrem Ehemann stirbt oder in das Feuer geht, in welchem ihr Ehemann verbrennt, ebenfalls zum gleichen Planeten, den ihr Ehemann erreicht. In der materiellen Welt gibt es einen als Patiloka bekannten Planeten, ebenso wie es einen Planeten gibt, der als Pitriloka bekannt ist. Aber in diesem Vers bezieht sich das Wort Patiloka auf keinen Planeten in der materiellen Welt. Denn Prithu Maharaj, die höchste unter den selbstverwirklichten Seelen, kehrte zweifellos nach Hause zu Gott zurück und gelangte auf einen der Vaikuntha-Planeten. Königin Archie erreichte ebenfalls Patiloka. Doch dieser Planet befindet sich nicht im materiellen Universum, denn sie erreichte tatsächlich den Planeten, den auch ihr Gemahl erreichte. Auch in der materiellen Welt verbindet sich eine Frau, die mit ihrem Ehemann zusammen stirbt, mit ihm wieder im nächsten Leben. In ähnlicher Weise vereinigten sich Maharaj Prithu und Königin Archie wieder auf den Vaikuntha-Planeten. Auf den Vaikuntha-Planeten gibt es auch Eheleute, doch ist dort keine Rede davon, dass sie Kinder oder Geschlechtsverkehr haben. Auf dem Vaikuntha-Planeten sind sowohl die Gatten als auch die Gattinnen außergewöhnlich schön und sie fühlen sich zueinander hingezogen, doch genießen sie nicht Geschlechtsverkehr. In der Tat, sie betrachten Sexualität als nicht sehr genussreich, da sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau immer im Krishna-Bewusstsein vertieft sind und die Herrlichkeit des Herrn lobpreisen und chanten. Wie auch Bhaktivinoda Thakur sagt, können ein Ehemann und seine Frau, noch während sie sich in der materiellen Welt aufhalten, ihr Heim in einen Ort verwandeln, der so gut wie Vaikuntha ist. Im Krishna-Bewusstsein vertieft, können Mann und Frau sogar in dieser Welt in Vaikuntha leben, wenn sie einfach die Bildgestalt des Herrn zu Hause aufstellen und der Bildgestalt nach den Unterweisungen der Shastras dienen. Auf diese Weise werden sie niemals den Geschlechtstrieb verspüren. Das ist die Prüfung des Fortschritts im hingebungsvollen Dienst. Jemand, der im hingebungsvollen Dienst fortgeschritten ist, fühlt sich niemals zu Sexualität hingezogen. Und sobald man sich von der Sexualität löst und im gleichen Verhältnis Anhaftung an den Dienst des Herrn entwickelt, erfährt man tatsächlich das Leben auf den Vaikuntha-Planeten. Eigentlich gibt es gar keine materielle Welt. Doch wenn man den Dienst des Herrn vergisst und sich im Dienst seiner Sinne betätigt, heißt es, dass man in der materiellen Welt lebt. Lass uns das doch einmal hören, weil das so glänzend wieder formuliert worden ist. Eigentlich gibt es gar keine materielle Welt. Das ist schön zu hören am Ohr. Eigentlich gibt es gar keine materielle Welt. Doch wenn man den Dienst des Herrn vergisst und sich im Dienst seiner Sinne betätigt, heißt es, dass man in der materiellen Welt lebt. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simata Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskajari Tatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Garada Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Damit der Satz einfach bei uns bleibt, wollen wir ihn nochmal hören. Eigentlich gibt es gar keine materielle Welt. Doch wenn man den Dienst des Herrn vergisst und sich im Dienst seiner Sinne betätigt, heißt es, dass man in der materiellen Welt lebt. Einen ähnlichen Satz finden wir im 4. Kapitel der Bhagavad Gita, in dem Srila Prabhupada sagt, dass die materielle Welt eigentlich die spirituelle Welt ist, die jedoch von Vergessen bedeckt ist. Und so sagt er, wenn dieses Vergessen von Krishna entfernt ist, durch Tätigkeiten, die im Dienst getan werden, Brahma Panam Brahma Havir, Brahma, erreicht man Brahma Samadhina, das heißt Vertiefung im Krishna-Bewusstsein, im spirituellen Bewusstsein. So, diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist eine Bewegung, in der dieses Prinzip an und für sich angewandt wird. Die Devotis definieren ihre Handlung als ein Dienst, nicht als Arbeit, als Dienst. Nun, es ist interessant und wir möchten das heute gerne untersuchen, was in dieser Dienst, was diese Diensthandlung, wo wir die Sinne und den Geist im Dienst Krishnas beschäftigen und somit im Krishna-Bewusstsein leben, was diese Diensthandlung oder Haltung verdirbt. Es ist natürlich das Prinzip der Anhaftung. Wir alle auf Sankirtan haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass in dem Augenblick, wo wir an das Ergebnis anhaften, sich ein grauer Schmutzfilm über unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung setzt, sodass wir nicht mehr in der Lage sind, im Krishna-Bewusstsein oder für längere Zeit im Krishna-Bewusstsein die Literatur zu verteilen und dann irgendwann zu einer Phase kommen, wo es eben sogar leidvoll werden kann in der Tätigkeit des Sankirtans. Weil dieses Wort fast zu einer Parole unter Sankirtan-Devotis geworden ist, nämlich nur nicht anhaften, Prabhu. Deswegen möchte ich heute sehr gerne über Anhaftung sprechen und über Mittel, diese Anhaftung zu überwinden, in der Hoffnung, dass Sankirtan, ja, Bewegung oder Sankirtan-Gruppen einen Dienst zu finden. Ich würde vorher noch mal uns Uwe bitten, die Gita dazu bringen, die da oben steht. So, man könnte fragen, was lässt die Welt rotieren? In der Vishnu Purana wird die Antwort gegeben. Wir leben besonders hier auf dem mittleren Planetensystem, was ja nur eines von vielen Planetensystemen im Universum ist, in einem, einer Welt, wo Kamatmika die vorherrschende Mentalität ist. Nämlich das Bewusstsein ist mit fruchtbringenden Neigungen erfüllt. Prabhupada drückte das einmal so aus. Der Angestellte wird nur so lange in der Fabrik oder in der Firma sein, wie er bezahlt wird. Eine Ehe hält nur so lange, wie in dieser Ehe den beiden Partnern ein gewisses Maß an Sinnenbefriedigung zu kommt. Ich habe schon oft als Prediger diese Situation erlebt, dass entweder der Mann oder die Frau zu mir kamen und fragten, wie sie es mit diesem regulierenden Prinzip der keine unzulässige Sexualität handhaben sollten. Und in meinen jungen Tagen als Prediger habe ich gesagt, ja, also das darf man auf keinen Fall machen, das ist ja das ist ja, kommt ja gar nicht in Frage. Und habe so dann gesehen, wie es große Detonationen und zu Vulkanausbrüchen in dieser Ehe kam, durch die Fetten flogen und die Partner sich dann mit hasserfüllten Augen an den gegenüberliegenden Tischenden eines Rechtsanwaltes gegenüber saßen. Scheidung. Wir leben in einer Welt, wo alles, auch Beziehung zwischenmenschlicher Natur, von Kamatmika durchzogen ist. Was springt da für mich raus, um es mal so in dem richtigen kernigen Satz des Materialismus zu sagen? Die Erkenntnis im Krishna-Bewusstsein ist, dass diese Anhaftung ein deutliches Symptom des Bewusstseins ist. Wo immer wir Bewusstsein vorfinden, werden wir sehen, wie das Bewusstsein einer Natur entsprechend, seiner eigenen Natur entsprechend, Anhaftung entwickelt. Es geht gar nicht anders. Schaut euch selbst eine kleine Pflanze, die in einem dunklen Raum groß wird, an. Die wird sich sofort ausrichten nach der Richtung, wo das Licht durchs Fenster fällt. Selbst in den niederen Lebensformen finden wir also Anhaftung. Und sei es nur das Anhaftung an das eigene Wasserloch, in dem man trinkt in der Steppe, die Anhaftung an feste Bindungen im Tierreich gibt es auch, wo Löwen ihre Löwengatten verteidigen, bis sie mit zerbissener Kehle in den Staub sinken. Anhaftung ist sicherlich in der menschlichen Form des Lebens auch unter primitivesten Hottentottenstämmen zu sehen, an Speere, an gut geschärfte Pfeile und an die angespitzten Zähne. Anhaftung ist überall da vertreten, wo Bewusstsein ist, und ganz sicherlich in auch in unserer modernen Zivilisation. In der modernen Zivilisation ist es sogar so, dass die Anhaftung dadurch, dass man ihnen zunächst einmal versucht nachzukommen und Möglichkeiten zu schaffen, diese Anhaftung auszuleben, dass diese Anhaftung sich verstärken. Wie wir wissen aus der Bhagavad Gita, kann Lust nicht zufriedengestellt werden. Ein Versuch, den die moderne Gesellschaft macht. Je mehr man versucht, diese Lust zufriedenzustellen, desto größer entwickeln sich Anhaftungen und so weiter. In der Sankhya-Philosophie wird eine sehr interessante Analyse gegeben über die Bausteine der materiellen Welt. Und manche Sankhya-Philosophen, wir kommen normalerweise auf 24 Elemente, aber manchmal werden auch 25 erwähnt. Dann nämlich, wenn Chitta dazu gezählt wird. Chitta heißt so viel wie das materiell verunreinigte Bewusstsein. Wodurch ist das Bewusstsein veranhaftet? Das ist einfach dadurch, dass ich dort Anhaftung niedersetze an Dinge oder Personen oder an Gewohnheiten oder an Konzepte oder einen großen Schrank voll mit Anhaftung könnte man da aufzählen. Anhaftung bedeutet im Grunde genommen, nach Prabhupads Definition, dass man Dinge annimmt für die eigene Befriedigung. Das ist Anhaftung, wenn ihr mit einem Satz wissen möchtet, was das eigentlich ist, dieses Phänomen. So wie jemand angehaftet ist, wird sein Bewusstsein von bestimmten Symptomen gekennzeichnet. Wir haben im Srimad Bhagavatam gelernt, dass das ursprünglich reine Bewusstsein drei Eigenschaften auf sich nimmt, also hat. Es ist klar, transparent, durchsichtig, ist da nichts an materiellen Anhaftung vorhanden. Es ist sehr gelassen deswegen, das heißt ungestört, und das reine Bewusstsein ist ursprünglich auch frei von Ablenkung. Es gibt dort nicht materielle Anhaftung, die das, die Aufmerksamkeit ablenken können. In der Bhagavad Gita heißt es, dass in der materiellen Sphäre diese frei von Ablenkung also nicht so gegeben ist. Denn der Geist braucht sich noch nur auf eines der Sinne zu richten. Stell dir das mal vor, so leicht kann man anhaften. Der Geist braucht sich nur auf eines der Sinne zu richten. Und so wird dann sofort die Intelligenz selbst von einem Kovido, einem gelehrten Menschen, weggezogen. Sofort weg. Nur so wenig ist nur nötig dazu. Eine Sache, worauf sich der Geist fixiert. So, auf diese Weise ist Anhaftung also etwas, mit dem wir zu tun haben. Nun, ich wollte sprechen von den Symptomen, die zu sehen ist. Wir können auch, wenn wir diese Symptome verstehen, eine Art Fiebermesser. Thermometer. Ja, wir können auch eine Art Fieberthermometer, das heißt nur Thermometer wahrscheinlich. Man kann auch Fieberthermometer sagen, das kann man beschreiben. Ja. In unser Herz reinstecken und sehen. Wo sind wir da eigentlich genau? Wir müssen sehen, wo sind die Symptome für die Anhaftung. Das erste Symptom ist, dass man sich bemüht um Resultate. Ein Mensch, der angehaftet ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr verständlich für einen Sankhya-Devotee. Wir sind gleich weiter. Das zweite Symptom ist, dass man Wünsche hat, die man nicht mehr kontrollieren kann. Ich sehe es sehr oft, ihr wisst, ich bin ein älterer, also ich bin schon lange dabei, an Jahren bin ich alt im Krishna-Bewusstsein geworden. Nicht so sehr in Verwirklichung, aber ich habe schon vieles erlebt. Viele Sommer sind an mir vorbeigegangen. Und sehr oft berate ich ja junge Devotees, wisst ihr auch, viele waren schon in meinem Zimmer. Und sehr oft sieht man, dass jemand, wenn er angehaftet ist, Wünsche hat, die aber nicht gut für ihn sind. So, man predigt dann, als Prediger ist es die Aufgabe zu zeigen, guck mal, du hast diese Wünsche, aber bist du dir eigentlich genau sicher, dass du sie wirklich haben willst? Denn das Ergebnis dieser Wünsche, das, was aus diesen Ergebnissen herauskommt, ist das und das. Und man zeigt ihm auf, du bist doch ein freiheitsliebender Mensch. Wenn du diesen Wunsch weitergehst, dann bist du mit 5 kleinen Kindern plötzlich umringt, die alle Hornbrillen auf der Nase haben und gegen Laternenpfähle rennen. Und dann musst du sie einsammeln, in Wagen tun und nach Hause fahren und zum Arzt bringen oder irgend so etwas. Nicht? So, man sagt es, also als Prediger spricht man dann davon. Oder, das war jetzt ein Beispiel, es gibt viele andere Beispiele. Du bist jetzt so angehaftet, nach Indien zu reisen, aber guck mal, 2 Wochen tun es doch wirklich. Eine Woche in Mayapur, eine in Vrindavan, dann kannst du wieder zurückgehen an deinen Prabhupada Desh, deinen Sankirtan-Platz, wo du so nice gereinigt wirst und so weiter. Aber ein Mensch, der angehaftet ist, ist sehr oft einer solchen Logik nicht zugänglich, weil seine Wünsche eine eigene Dynamik entwickelt haben. Und deswegen wird als zweites Symptom für Anhaftung unkontrollierbare Wünsche gegeben. Ist sehr schwierig für einen Menschen, dessen Wünsche sich verselbstständigt haben. Denn er kann nur sehr, sehr schwierig von Vernunft und guten Argumenten eingeholt werden. Die Wünsche achten darauf nämlich nicht. Sie sind wie Wild Horses, wilde Pferde, die im Galopp über die Tiger des Geistes sprengen. Nicht? Das dritte Symptom von Anhaftung, es wird eigentlich so nice und analytisch erklärt im Bhagavatam, ist eine Sehnsucht, die man im Herzen verspürt, nach Anerkennung. Man möchte gerne anerkannt werden, gelobt werden. Man möchte die Hand auf dem Rücken verspüren und sagt, hast gut gemacht, darum wärst du auch nicht ausgelacht. Das ist einem wichtig. Seht, in dieser materiellen Welt sind sich die meisten bedingten Seelen völlig unsicher über ihre Position. Und diese Unsicherheit oder Angst führt sie dazu, sich immer wieder zu verteidigen und unsicher zu sein. Das ist eines der 4 Symptome des materiellen Lebens, dass man Angst hat oder sich Verteidigung, sagen wir auch. Man verteidigt sich nur, wenn man Angst hat. So, wir werden deswegen manchmal, wenn wir die bedingten Seelen, also so möchte ich jetzt mal sprechen, unsicher werden über unser Leben. Sehr abhängig von Anerkennung, dass jemand uns mal sagt, wie gut bist du, wie toll machst du's, alles ist in Ordnung, wir lieben dich ja, und so weiter. Das ist sehr wichtig für die bedingte Seele, insbesondere dann, wenn sie eben unter Anhaftung liegt. Nun, die Anhaftung kann sehr extreme Formen annehmen, und ich möchte euch gleich eines dieser extremen Formen erzählen, nämlich den Lebenslauf von König Jarasandra, der im Krishna-Buch ja auftaucht. Aber vorher möchte ich noch kurz ein paar Punkte machen. Ich hatte davon gesprochen, dass alle Arten des Lebens gefesselt werden durch Anhaftung. In unseren Schriften werden Tiere erwähnt, wie sie gefesselt werden durch Anhaftung. Es soll aber mit diesen Beispielen dem Menschen eine Art Hinweis gegeben werden, wovor er sich in Acht nehmen muss. Es wird von der Biene gesprochen, die in die Lotusblume geht, um ihren Geruchssinn zufriedenzustellen an den Blütenpollen, die dann aber von des Abends nicht mehr rechtzeitig die Lotusblume verlassen kann, weil sich die Blätter zur Nacht schließen und eine Art Blumengefängnis bilden, die die Biene ersticken, sodass sie am Morgen tot auf den Blütenpollen liegt, auf dem Bett ihrer Anhaftung sozusagen. Es wird das Beispiel gegeben vom Elefanten, der gefangen werden kann, indem man eine fruchtbare Elefantenkuh vor ihn führt, die ihn, den Elefantenbullen, so anlockt, dass er ihr nachgeht, um mit ihr Sinnbefriedigung zu haben, die ihn dann aber, weil sie so abgerichtet ist, an einer Fallgrube vorbeiführt, dir hereinfällt und dann ein Gefangener wird. Hier sieht man ein Beispiel dafür, wie jemand zu Fall kommt, weil er angehaftet ist an den Geschlechtssinn. Es wird von dem Hirsch, der von der süßen Flötenmusik des Jägers gefangen wird, gesprochen, sodass er dann in Schussnähe kommt und erlegt werden kann vom dem Flöte spielenden Jäger. Es wird gesprochen von der Motte, die ins Feuer fliegt, weil sie dem Sehsinn nachgeht, und dem Fisch, der im See gefangen wird, weil er das blitzende Angelstückchen, den Angelköder, gerne essen will und dann sich im Haken verbeißt. So, ich glaube, dass wir in diesem Kreise alle diese Beispiele schon gehört haben. Was ja ausgedrückt werden soll mit diesen Beispielen ist, wie jeder der Sinne, der nach der Anhaftung entwickelt an eine gewisse Form der Sinnbefriedigung, die Ursache für die Fesselung der bedingten Seele werden kann. Und ich glaube, alle von uns haben hinreichende Beispiele gesehen von fetten, überlasteten Matronen, die wie Esskastanien aussehen, mit Sahne drauf, weil sie so angehaftet sind an die Fresslust. Oder jeder kennt Beispiele, ja, Sexualität, die sieht man ja auf der Straße, unglaublich, diese Sexbrats oder Sexoholiker, wie man in Deutsch auch sagt. Ich glaube, wir brauchen dieses Thema nicht unnötig zu vertiefen. Was aber hier als ein neuer Punkt zu unserer Aufmerksamkeit verdient, ist, dass jeder der Sinne in der Lage ist, so heißt es in den Schriften, die bedingte Seele zu fesseln. So, wenn da sich Anhaftung festsetzen. Und Maya macht im Grunde genommen in ihrer sorgsamen Arbeit, die bedingten Seelen in Illusion zu versetzen, nichts weiter, als dass sie verschiedene Modelle für die Sinne präsentiert, sodass sich Anhaftung entwickeln kann. Erst in dem Augenblick, wo die Anhaftung durchbrochen ist, kann jemand aus Mayas Königreich herauskommen. Nun, das Interessante ist, dass die Anhaftung unglaublich extreme Formen annehmen kann. Maya hat da unglaubliche Möglichkeiten. Und nur damit wir ein bisschen geschockt werden am Morgen und das Frühstücksfassade dann besser schmeckt, möchte ich gerne... ich jetzt auch anders ausdrücken können, möchte ich jetzt gerne mal sagen, wie der Inbegriff eines angehafteten Menschentypus denkt. Und ihr werdet schockiert sein. Es ist eines der Stellen in der Bhagavad Gita, wo Krishna Psychologie spricht, sodass es einfach feststeht, er muss Antaryami sein, die Überseele, die im Herzen eines jeden ist. Um das zu sagen. Krishna imitiert jetzt nämlich mal einen angehafteten Mensch und gibt diese glänzende Ansprache. So viel Reichtum besitze ich heute. Und nach meinen Plänen werde ich noch mehr erlangen. So viel gehört mir jetzt und es wird in Zukunft mehr und mehr werden. Dies ist mein Feind und ich habe ihn umgelegt. Also umgebracht. Und meine anderen Feinde werden ebenfalls getötet werden. Guck mal, das ist so schön gesagt. So wie einer angehaftet ist, wird er sofort misstrauisch um sich schauen und dagegen etwas unternehmen wollen. Ich weiß, ich kam eigentlich zum Tempel schon an einer Interesse am Transzendenten, das will ich nicht ganz rüberspielen, aber was mich auch sehr faszinierte, war der für mich undefinierbare Geschmack von Halava. Ich wusste nicht, was der Halava war. Und ich hatte irgendwie gedacht, weil es wird wahrscheinlich eine bewusstseinserweiternde Speise sein, dieser Halava. So hatte ich gedacht. Und ich weiß noch, das zweite Mal, als ich zum Tempel kam, setzte ich mich hin und habe gegessen, Halava gegessen. Und ich habe immer Nachschlag verlangt. Aber jedes Mal, wenn sie kam, haben sie mir weniger Nachschlag gegeben. Bis es fast nur noch eine Messerspitze voll war. So viel Halava. Und da habe ich gedacht, also da ist doch so viel im Topf drin. Das kann nicht sein, dass ich jetzt nur so wenig kriege davon. Und bin dann, bin dann aufgestanden und habe mal gesehen, wo der Topf denn hingeht. Und habe rausgefunden, nachdem die Server den verteilt hatten, also ein bisschen was verteilt hatten, haben sie sich dann in einen kleinen Raum hingesetzt und haben den Halava, den sie nicht verteilt haben, selber gegessen. Ist ja klar. Ist ja menschlich. So, am dritten Mal habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mich einfach in den Raum, wo die Server waren, hingesetzt. Haben gesagt, ich bin mir Halava. No, no, das geht nicht. Hat den argumentiert. Ich weiß genau, ihr dürft nicht mehr nehmen, als euch zusteht. Ich habe es gehört, in einer Vorlesung hatte jemand ein Manuskript der Ishopanishad gehabt und hatte daraus vorgelesen. Und ihr nehmt euch jetzt mehr, als euch zusteht. Also bitte, habe ich zum ersten Mal die Philosophie angewandt. Gebt mir jetzt mehr Halava, bitte. Und das war einfach, ich sah da, also wenn ich jetzt rückblickend sehe, genau diese Mentalität, von der Krishna sprach. Ich habe die Server, also die ausgeteilt, als meine Feinde gesehen, die jetzt meine Anhaftung, der in Gefahr war, und wollte die also jetzt ausschalten mit der Philosophie in diesem Fall, um eben mehr Halava zu kriegen. Das ist bei jedem angehafteten Menschen so. Der muss ein Feindbild aufbauen, nämlich derjenige, der mir in meiner Anhaftung gefährlich werden könnte. Und so weiter. Das sehen wir natürlich in der dämonischen Mentalität, die hier beschrieben werden, ganz ausgeprägt. Ist eigentlich sehr, sehr psychologisch-philosophisch bei diesem Wort. Dies ist mein Feind. Und ich habe ihn umgebracht. Man könnte auch sagen, ausgeschaltet, denn nicht alle haben Pistolen mit sich, die angehaftet sind. Dies ist mein Feind und ich habe ihn umgebracht. Und meine anderen Feinde werden ebenfalls getötet werden. Ich bin der Herr über alles. Ich bin der Genießer. Ich bin vollkommen mächtig und glücklich. Ich bin der reichste Mann, umgeben von adligen Verwandten. Es gibt niemanden, der so mächtig und glücklich ist wie ich. Ich werde Opfer darbringen, ich werde einige Spenden geben und dann werde ich genießen. Auf diese Weise sind solche Menschen durch Unwissenheit verblendet. In ein Netzwerk von Illusionen gefangen, entwickeln sie zu starke Anhaftung an Sinngenuss. Hier wird das dann richtig. Und fallen in die Hölle hinab, Entschuldigung. So, das ist Prasaktaha, ist hier das Wort, was im Sanskrit benutzt wird, diese Anhaftung. So, in dem Leben von den verschiedenen Dämonen, die mit Krishna in Kontakt kamen und sich entschlossen, gegen Krishna zu gehen, wird diese Anhaftung sehr klar werden. Und ich möchte euch kurz jetzt hier von Yarasandra berichten. Und dann, nachdem dieser Punkt ausgeführt worden ist, die Vorlesung zu beenden mit einem Ratschlag Narada Munis, was man machen kann, wenn das Bewusstsein von Anhaftung durchzogen ist. So, Yarasandra hatte gehört von seinen beiden Töchtern, dass sein Schwiegersohn umgebracht, also getötet worden war von Krishna. Yarasandras Schwiegersohn war Kamsa, das heißt, Kamsa hatte die beiden Töchter Yarasandras geheiratet, für solche von euch, die nichts von diesem, also die Beziehung nicht so wirklich verstehen. So, Yarasandra griff also daraufhin Mathura an und beschloss, Krishna und seinen Clan, die Yadavas, vom Erdboden zu vertilgen. Er wollte die Erde zu einem Ort machen, wo kein Yadava sich mehr aufhielt. Also richtig das systematische Ausrotten einer Sippe. Das war sein Ansehen. Und so kam er dann mit einer riesen Armee von 23 Akshohinis nach Mathura, um ganz Mathura zu vernichten. Also so Vernichtungsfeldzüge gab es nicht nur seit Hitler, der damals in Berlin zum Vernichtungsfeldzug gegen Polen und dann schließlich gegen den ganzen Osten aufrief, sondern schon damals. Krishna hörte davon und meditierte über seine Mission, die dämonischen Könige zu von der Erde zu bringen. Und plötzlich erschienen dann aus Vaikuntha Loka vor jedem Demanns Auge zwei große Kutschen, eine für Balaram und eine für Krishna. Und als die Halbgötter im Himmel zuschauten, fuhren diese beiden Kutschen auf das Schlachtfeld und Krishna und Balaram kämpften so, dass die Haare der Gegner aufrecht standen vor Verwunderung. Duryodhana, der Schurke, kam ebenfalls auf Jarasandras Seite, als er hörte, dass hier die Yadavas ausgelöscht werden sollten. Da waren einige dabei, einige Dämonen. Der aus Bengal war natürlich auch da. Das, ja, Shalva ließ sich, glaube ich, auch nicht entgehen, soweit ich weiß. Naja, ich will jetzt mal direkt vorlesen, was geschah. Jarasandra hatte also viele Vasallen, sie Krishna angriffen, wird gesagt, wurde der Himmel dunkel, weil die Pfeile, die sie abschossen und Speere und auch Missiles, Bomben, die sie warfen, das gesamte Firmament blockiert haben. Also es kam keine Sonne mehr durch. So viel Waffen wurden eingesetzt gegen Krishna und Balaram. Als Krishna das sah, hat er zunächst einmal sein Sharingabo gespannt und dann ein bisschen ihn getwängt. Twang, 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 twang. Damit man wusste, jetzt wird ernst gemacht. Denn der Klang von diesem Sharingabogen war so machtvoll, dass jemand, dass ein Kshatriya, der ihn hörte, zum Teil das Bewusstsein verlor, weil das so ein heavy Klang war. Es heißt, dass dieser Klang durch das ganze Universum sich verbreite und dass die Erde, die Sterne und die Elefanten, die die vier Richtungen aufrechterhalten, allesamt zitterten. Nur von diesem Ging, Ging, Ging. Als sie diesen Klang hörten, sind sofort die Pferde und die Elefanten haben nervöse Zuckungen gekriegt und sind aus dem Schlachtfeld geflohen. Jarasandhas Armee wurde schockiert und rannte 2 Meilen, um dem Klang zu entgehen. Sie liefen also 2 Meilen, das sind ungefähr 3 Kilometer, 3,2 Kilometer. Nicht? Vielleicht von hier nach Neckarsteinach, oder wie das heißt. Neckarsulm, oder nee, das ist ein bisschen weiter. 3 Kilometer, wo ist das denn? Dossenheim vielleicht. Dossenheim. Handschuhsheim. Nur Handschuhsheim. Ja, ans Ende von Handschuhsheim liefen die. Dann hat Krishna den Sharingabogen erstmal angesetzt, der wie ein Blitz leuchtete und eine Flut von Pfeilen losgelassen, die einen großen Schatten über Jarasandras Armee machten. O König, die Flut von Pfeilen von Saringas Bogen brachen die Wagen in Stücke, die Räder brachen und so stürzten die Kutschen zu Boden und die Besatzung auf den Wagen starb allesamt. So, das wird dann genau beschrieben, wie diese Schlacht sich ausdehnte. Krishna und Balaram und ein paar der Yadavas verwandelten das Schlachtfeld in einen 800 Meilen langen Fluss aus Blut, in dem die ganzen Armeen, das waren ja Riesenarmeen, dann weggespült wurden. Und als sie das sahen, kam also Bhadrakali und ihre Genossen herbei und die Geister und diese Goblins kamen und tranken das Blut und lachten dabei. Es wurde also sehr unheimlich. Und über dem Schlachtfeld kamen viele Halbgöttinnen, die anfangen sich zu streiten. Ihr wisst, Kshatriyas, die rechtmäßig kämpfen, gehen auf die himmlischen Planeten. Und manche dieser Mädchen der Halbgötter haben sich also schon ihre Helden ausgesucht, wie sie noch da lagen und noch gar keinen neuen Körper hatten. Also die, jeder dachte, der ist hier vollkommen für mich. Ihr merkt, die Frauen haben einfach manchmal nicht viel Weitblick im Leben. Die wollen immer nur einen Mann haben. Auch in den himmlischen Planeten. So, Lord Balaram war dann auch dabei. Anyways, ich möchte es nicht so ausdehnen. Man könnte hier sehr viel erzählen. So, schließlich dann fing Balaram mit Jarasandra zu ringen an. Brust zu Brust, Kopf zu Kopf, wie zwei machtvolle Löwen kämpften sie, dass die Erde erschütterte. Für eine ganze Stunde. Dann hat Balaram, der Beste der Yadava, mit seinem transzendentalen Körper voll mit Zorn, Jarasandra mit beiden Händen gegriffen und ihn zu Boden geworfen, wie ein Kind, das einen Wassertopf zu Boden werft. Er ist auf ihn gesprungen, ergriff seine Macht, seine entsetzliche Keule und war gerade drauf und dran, ihn zu töten, als Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ihn aufhielt. Balaram ließ ihn sofort frei und Jarasandra ist dann gedemütigt mit einem Herz voller Schmerzen zurückgegangen. Nun, was interessant ist, ist, was in Jarasandra vorging. Nach dieser Demütigung ging er wieder zurück und rüstete aufs Neue auf und ging aufs Neue wieder in den Kampf gegen Krishna. Er machte das 18 Mal, kam er wieder zurück und wurde besiegt. Bis dann das letzte Mal, bis er das letzte Mal kam, vorläufig, und gleich noch einen Türken mit sich brachte, den Kalyavana, also ein Javana, das sind die Türken nun mal, ein bisschen Volkswissenschaft, Etymologie muss auch betrieben werden. Und die sind von zwei Seiten gekommen, um Mathura zu umzingeln. Und jetzt Krishna und Balaram und den Yadavas das Handwerk zu legen. In dieser Zeit hat Krishna in einer Nacht einen Ausflug gemacht, und zwar in den Ozean, wo er die Stadt Dwaraka errichtete, mit Vishvakarma zusammen, eine Stadt, die im Ozean in Sicherheit war, und da brachte er seine Verwandten hin. Und am nächsten Tag zog er dann aus in den Kampf, aber waffenlos. Krishna hatte keine Waffe. Er ging einfach durch die Schlachtreihen hindurch, indem er eine Lotusblume in der Hand hielt und sie wirbelte. Keiner konnte das verstehen. Hier war von den feindlichen Armeen, hier war Krishna, der dieser machtvollste Kämpfer wohl, der immer in eine Art Mysterium gehüllt war. Seht, für die dämonischen Soldaten, die konnten ja nicht erkennen, dass Krishna Gott ist. Und Krishna sagt das ja, Avajanam Dhimam Muda, für die Törichten und Dummen bin ich immer bedeckt durch meine innere Energie. Alles, was sie sahen, war, dass er diese ungläubigen Mächte hatte, dass er diese total unkonventionellen Vorgehensweisen übte und so weiter und so fort. Viele beleidigten ja Krishna, indem sie ihm sagten, er würde gar nicht nach den Kshatriya-Kodexen sich richten, er würde gar nicht... Und ein Weischer sei er auch nicht. Also was ist er denn für einer? Er ist unter Kuhhirten groß geworden und war sich jetzt, sich mit Kshatriyas anzulegen. Eigentlich geht das ja gar nicht. Eigentlich sind wir uns viel zu gut, mit dir zu kämpfen, du Weischer. Aber auf der anderen Seite, wie sonst? Aber wie nicht. So, Krishna ging einfach mit einer Blume so durch die Schlacht rein. Von Soldaten und Kriegern, die seine Todfeinde waren. Als Kalyavana das sah, lief er ihm nach und Krishna floh einfach. Das konnte auch keiner mehr verstehen. Krishna war ja machtvoll genug zu kämpfen, also das war nicht. Aber er floh einfach. Kalyavana sagte: Bleib doch still, Mensch, wir wollen doch kämpfen jetzt. Und wollte ihn packen, aber Krishna war immer genau eine Handbreit von ihm entfernt. Kalyavana rief ihn. Also es ist so schön, dieses Lila, wenn ihr euch das nur vorstellt. Krishna wird in manchen Tempeln verehrt von den Devotees als derjenige, der das Schlachtfeld verlassen hat. Ranchorje. Eigentlich ist das die größte Scham für einen Kshatriya, wegzulaufen. Aber Krishna ist transzendental. Krishna, der also nicht einmal von den Yogis in Meditation erlangt war, war immer eine Handbreit weg und führte Kalyavana in eine Höhle hinein. Nur in dieser Höhle lag ein Mann aus einem vorangegangenen Zeitalter. Das war der Muchukunda, ein König der Ikshvaku-Dynastie. Ganz kurz in einem Satz: Er hatte die Halbgötter verteidigt gegen die Dämonen und am Ende um eine Segnung gebeten, nämlich so lange zu schlafen, wie er wollte. Und er hatte mit dieser Segnung auch noch einen Fluch verbunden. Derjenige nämlich, der ihn zur falschen Zeit aufwecken würde, den würde er anblicken und in Schutt und Asche verbrennen. So, Krishna wusste davon, weil er als alldurchdringende Überseele alles weiß, was in allen Teilen des Universums geschehen war. So, Kalyavana wusste das natürlich nicht. Und er kam in diese Höhle rein und sah plötzlich so im Halbdunklen, er war wahrscheinlich geblendet, weil er aus dem hellen Tageslicht kam, sah jemand liegen. Und er dachte, das ist Krishna, der sich jetzt noch rasten gelegt hat. Und das hat ihn dermaßen agitiert, dass er mit dem Fuß diesen Muchukunda anstieß. Und Muchukunda, das war ein König, die hatten Powers, brachte also auf mich, das ist ja ein bisschen abrupt jetzt, so wird doch keiner geweckt, und wachte auf und sah den Kalyavana da stehen. Und als er ihn sah, man muss sich das mal vorstellen, wurde er so zornig und aus seinen Augen schoss dieser, wie von einem Flammenwerfer, dieser Blick hervor, der Kalyavana im Augenblick erfasste. Und es roch dann innerhalb einer Sekunde nach versenktem Fleisch und dann war nichts mehr übrig von Kalyavana, außer ein Ascherhaufen vielleicht. So, dann blickte Muchukunda, der also wach geworden ist, um sich und sah plötzlich die wunderschöne Form Krishnas, die eine Ausstrahlung hatte wie Zehntausende von Sonnen vor sich. Und er erkannte, dass das sein höchster zu verehrender Herr war. Zuerst war er wohl noch ein bisschen benommen vom Schlaf, fragte er: Wer bist du? Also, ich werde mich erstmal vorstellen, ich bin Muchukunda, sagte er. Und dann erkannte er, dass das Krishna war und brachte diese wunderschönen Gebete dar. Und Krishna sagte dann kurz, ganz kurz zu ihm: Du bist mein ewiger Devoti, gehe du nach Badarikashram und versenke dich dort in den hingebungsvollen Dienst und dann wirst du schon nach diesem Leben zurück nach Hause, zurück zu mir, zurück zu Krishna gehen. Diese Segnung gab ihm Krishna. Dann wird sehr schön beschrieben, Muchukunda, der ja aus einem vergangenen Zeitalter kam, ging dann auf der Straße nach Badarikashram und er war ein Riese. Es war ungefähr so, als wenn hier jetzt plötzlich King Kong durch Heidelberg gehen würde. Wir alle würden ihn vielleicht kurz froh sein, wenn wir ihn von hinten sehen. Nicht so, flohen die Leute entsetzt, als sie Muchukunda, diesen riesen Hühn, der, ich meine, zu Krishnas Zeiten, Arjuna war 4,20 Meter hoch, der war also noch größer, der ging da über die Straßen. Ach, wie ist es möglich? Und flohen. Und Muchukunda hat ihnen nachgesagt, fürchtet euch nicht. Ich will Bhakti-Yoga praktizieren. Keine Angst. So, das ist Krishnas Genius. Seht ihr? Er wollte sich nicht mit diesen Türken verstricken. Diesen Galjavana, diesen Dämonen, den Javana-Fleischesser. Und er hat ihn einfach hingeführt zu den in die Höhle, wo dann Muchukunda das mit seinem Feuerblick erledigt hat. Und er wollte auch seinen Devoti Muchukunda jetzt sehen, du hast genug gerastet, jetzt komm und praktiziere wieder Bhakti-Yoga. Hingebungsvolles Gehen. Anyways, er kam dann zurück in die Hirscha von Jarasandra, der wartete, und Jarasandra griff ihn dann mit aller Kraft an. Er hatte immer noch nicht verstanden, weil er so angehaftet war an die Vorstellung, sich rächen zu müssen an Krishna. Er hatte immer noch nicht verstanden, wer Krishna war, und griff ihn an mit seiner ganzen Macht. Balaram und Krishna beschlossen dann, diese Streitmacht nicht wieder zu töten, denn irgendwie müsse ja noch die Schlacht von Kurukshetra gekämpft werden. Und da waren noch Soldaten nötig. Seht mal, Jarasandra war so machtvoll, dass der alle Könige der damaligen Zeit als Vasallen hatte, also verpflichtet hatte, vertragsmäßig ihn zu vertreten in Kriegen. Und Krishna und Balaram beschlossen, also es ist genug, und flohen das zweite Mal das Schlachtfeld und kletterten auf einen sehr hohen Berg, der 8 Meilen hoch war. Jarasandra, der dachte, jetzt haben wir sie, goss Flüssigkeiten, also brennbare Flüssigkeiten um den ganzen Berg herum und zündete das an, sodass das Feuer prasselnd den Berg hochkletterte. So. Nun, Krishna und Balaram sind einfach diesen 8 Meilen hohen Berg heruntergesprungen. Auch eine Leistung, die nur die höchste Persönlichkeit Gottes tun kann. 8 Meilen. Der höchste Berg, den wir so kennen, ist, glaube ich, Mount Everest. Ist das richtig? Oder der Kilimandscharo. Mount Everest ist der höchste. Wie? 8 Kilometer, glaube ich, ne? 8.800. Fast 9. 8.848. So, 8 Meilen sind größer. Sind fast 8 Meilen. Fast, sagen wir mal, 12 Kilometer. Und 12.000er. Da sprang also Krishna behende runter. Es gibt ein schönes Bild im Krishna-Buch, wo mit wehenden Haaren, so Balaram, so glücklich, die haben wahrscheinlich über religiöse Prinzipien gesprochen, als sie gesprungen sind. Und sind dann gelandet und sind einfach nach Dwaraka gegangen. Und Jarasandra dachte, ja, jetzt habe ich Krishna. Er war dann sehr erstaunt, als er das nächste Mal von Krishna hörte, nämlich als sie alle da waren, um alle dämonischen Könige der Welt da waren, um die zu sehen, wie Shishupal die schöne Rukmini heiratete. Da erschien Krishna einfach wieder mit einer Kutsche unter den dämonischen Soldaten und Fürsten und Adligen der damaligen Zeit und lud einfach galant Rukmini auf die Kutsche ein und fuhr dann lächelnd, wie immer, völlig transzendental durch die Fürsten und Adligen hinweg und stahl so vor ihren Augen die wunderschöne Rukmini, die so schön war, dass, wenn man sie nur sah, fiel man von den Pferden herunter, so wird es beschrieben. Wenn man auf dem Pferd saß. So, auf diese Art und Weise wollte ich euch Jarasandra kurz mal vorstellen, in seiner unglaublichen Anhaftung an materielle Sinnbefriedigung, die so stark war, dass er sich selbst gegen Krishna vergaß. Das Vergessen war perfekt. Wir sprachen davon, also Prabhupada sprach davon, wie durch Anhaftung herein das Vergessen der bedingten Seele vom hingebungsvollen Dienst stattfindet. So, ich möchte jetzt, weil es schon ein bisschen spät ist, schnell zum Ende kommen. Was können wir tun? Wie können wir als Devotees umgehen mit unseren materiellen Anhaftungen? Im Mahabharata heißt es, als einleitend, da es sicher ist, dass du hilflos und allein alles aufgebend dahin scheiden musst. Warum bist du dann so angehaftet, bedingte Seele, an unsubstanzielle Dinge, die keinen Wert für dich haben? Warum kümmerst du dich nicht um deinen wirklichen inneren Reichtum? Also wir müssen zunächst einmal verstehen, dass Anhaftung ein Feind ist. Es ist nichts Schönes, wenn wir Anhaftung entwickeln an äußerliche und vorübergehende Dinge. Es ist sehr schädlich. Das Zweite ist, wir müssen analytisch feststellen, was denn verkehrt ist an dieser Anhaftung. Wir müssen hineingehen und den Fehler sehen. Das ist ehrlich gesagt, was man tut, wenn man zu einem Devotee predigt. Ihr alle seid ja Prediger und ich möchte euch deswegen ein paar Geheimnisse verbinden. Wenn ihr seht, dass ein Prabhu angehaftet ist oder eine Mataji angehaftet ist, ihr predigt zu ihm oder ihr. Ihr müsst sehen, wo ist das unlogisch, die Anhaftung? Wo ist der Fehler dabei? Was ist nicht berücksichtigt worden? Denn ein Mensch, der angehaftet ist, das hatten wir schon gehabt, er wird von unkontrollierbaren Wünschen regiert. So, man muss dann den Fehler zeigen. Siehst du nicht, wenn du hier dieser Anhaftung nachgehst, wird das und das die Folge sein. Das müssen wir auch bei uns machen. Angenommen, wir entwickeln diese unrationalen Anhaftungen an Ruhm zum Beispiel oder an Anerkennung. Und wir sollten uns dann fragen, siehst du nicht, wie du dich eigentlich prostitutionierst mit diesen Neigungen, die du hast, dich einfach ausverkaufst, dich einfach freigibst, also weggibst. Oder ich möchte mal von der Sexualität sprechen, die ja Prabhupada hier auch in der Erläuterung erwähnt. Wir sollen sehen, wir sollen den Blick in die Zukunft machen, was denn daraus wird, ob wir wohl so, wenn wir diesen Neigungen nachgehen, Krishna bewusst werden können, wie wir es ja eigentlich wollten, als wir ins Bhakta-Programm eingingen. Wir sollten so uns überlegen. Ich möchte nicht gegen den... Und dann sollten wir... Es gibt natürlich Fälle, ich möchte jetzt nicht unbalanciert erscheinen, wo es gut ist, für einen Devotee zu heiraten, damit er diese Anhaftung auf einem allmählichen Wege langsam aufgibt, im Grihastha-Ashram. Das muss man denn mit älteren Devotees erwägen, ob es, wo man sozusagen steht. Ich möchte jetzt nur grundsätzlich die Frage stellen, wie man mit Anhaftung umgehen kann. Wir sollten sehen, sind da irgendwelche Dinge, die nicht berücksichtigt werden. Wenn man den Fehler sieht, dann kann man sich davon lösen. Nicht? Ich weiß es aus eigenem Erlebnis, dass ich in meinem weltlichen Leben sehr viele Anhaftungen entwickelt habe und manchmal einfach gerade eben noch an sehr entscheidenden Fehlhandlungen vorbeiging. Das war eigentlich nur Krishnas Mercy, denn da war ja noch überhaupt kein spirituelles Wissen vorhanden. Und man sah dann, wenn man vorbeigegangen ist, huch, was ich da beinahe reingerutscht wäre, unmöglich. Wo das geendet hätte, unmöglich. Nicht so? Meistens können wir das nicht vorher sehen, weil wir angehaftet sind. Wir werden getäuscht. Und dann, um dieser Täuschung zu entgehen, müssen wir mit Devotees darüber sprechen, über diese Anhaftung, und fragen, was soll ich machen? Und die können uns meistens sagen, wo das hinführen würde. Meistens. So, aber der eigentliche Antwort, wie man umgeht mit Anhaftung materieller Natur, ist, man soll sich positiv beschäftigen. Ambarish Maharaj gibt das beste Beispiel dafür, der erst seine Sinne und dann seinen Geist völlig in Krishnas Dienst beschäftigte. Srila Prabhupada hat einen Vers, der ihm sehr, sehr lieb war, dazu öfters zitiert. Und ich möchte ihn euch vorlesen, weil er so schön ist, auch in Sanskrit. In diesem Vers wird eigentlich sehr gut gesagt, was man tun kann gegen materielle Anhaftung. Hört bitte die erste Zeile, die ist allein so poetisch, also in Sanskrit. Yat pada pankaja pala savila sabakya karma shayam gratitam ud gratayanti santa tatmanna rikta matayo yatayo pirudha shrota ganas tamaranam bhajavasudevam allein. Die Gottgeweihten, die immer im Dienst der Zehen der Lotusfüße des Herrn tätig sind, können die fest verknoteten Wünsche nach fruchtbringenden Tätigkeiten leicht überwinden. Da dies sehr schwierig ist, vermögen die Nicht-Gottgeweihten, die Dhyanis und Yogis, obwohl sie versuchen, die Wogen der Sinnenbefriedigung aufzuhalten, dies nicht. Deshalb wird dir geraten, dich im hingebungsvollen Dienst Krishnas, des Sohnes Vasudevas, zu betätigen. So, durch die Betätigung im hingebungsvollen Dienst, da muss man natürlich seinen Geist dabei haben. Das ist wichtig. Wenn der Geist ausbläst, ist es nicht so einfach. Aber wenn der Geist dabei ist, können diese fest verknoteten Wünsche, Udgratayanti heißt es, Grahit, entwurzelt werden. Udgratayanti heißt entwurzelt und Gratitam heißt fester Knoten. Es ist möglich. So, dazu gehört also, wie schon angedeutet, der innere Sinn, der Geist, die Intelligenz und die Identität. Wir müssen uns hier einen Platz vielleicht noch erobern im hingebungsvollen Dienst. Mit unserer Intelligenz müssen wir verstehen, wieso es gut ist, das Wichtigste. Mit unserem Geist müssen wir wünschen, in unserem hingebungsvollen Dienst etwas zu tun für Krishnas Freude. Und in unserer Identität müssen wir uns identifizieren damit. Und dann natürlich mit den äußeren Sinnen müssen wir uns beschäftigen. Und dann ist es möglich, diese fest verwurzelte Anhaftung zu entwurzeln. Udgratayanti. Gratitam Udgratayanti. Hört sich schon so verknotet an, nicht? Gratitam. Udgratayanti, also herauswurzeln, entknoten sozusagen. Was wird dadurch gemacht? Also erst durch den analytischen Herangehensweg, dass wir erst einmal verstehen, wir sind doch hilflos, werden getrieben von der materiellen Energie. Und der zweite analytische Weg ist, wir müssen verstehen, wo die Fehler dieser Anhaftung liegen. Und dann kommt aber die eigentliche Hilfe, nämlich durch das Engagement im Devotional Service. So, Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es heißt, wenn man predigt, predigt man auch immer selber zu sich. Und deswegen hat mir diese Vorlesung besonders viel Spaß gemacht. Also Spaß ist vielleicht nicht das Wort, also mich besonders inspiriert. Danke, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, euch anzusprechen mit diesem, ja, an und für sich sehr existenziellen Thema, was uns ja alle irgendwie berührt, auf unserem Wege hin zu Krishna. Also, auch wenn man angehaftet ist, seid nicht, gebt es nicht auf. Es kann überwunden werden durch ein hingebungsvolles Dienen. Kein Problem. So, habt ihr noch Fragen zu diesen Themen, die angesprochen wurden? Leidvoll werden, ja. Ja, ja. Ja, richtig. Danke. Was man machen muss, wenn man am Sankirtan, also, ich kenne das Prinzip, ihr müsst es dann vielleicht anwenden. Wenn man auf Sankirtan angehaftet wird, es ist gut, man merkt es ja. Es ist ja fast wie, als wenn eine Wolke übers Bewusstsein kommt, so lange. Irgendwann merkt man es einfach. Und dann merkt man, oh, es ist wieder so weit. So, man muss denn sofort eine Kehrtwende machen. Im Bewusstsein. Man muss verstehen, hier ist mein Feind, die Anhaftung. Und muss dann anfangen, zu sich zu predigen. Was ich selber tue, wenn ich merke, beim Predigen kann das nämlich auch passieren. Man ist fast dabei, eine 500.000 gespendet zu kriegen. Also fast, es trennt uns nur noch eine Handbreit davon, bis er ja sagt und bis alles klar ist. Solche Sachen kommen ja vor. Oder fast gibt sich die bedingte Seele hin. Also man muss jetzt nur, man kann sich schon gar nicht mehr, also wann kommst du denn jetzt im Tempel? Rutscht dann fast raus. Nicht? Ja, man muss ja ehrlich sein. Also es kommt auch im Predigen vor. Also ich kenne das Prinzip sehr gut. Oder meinen Eltern, also das ist sehr bekannt, da muss man einfach innehalten, so wie man das merkt, das ist einfach die Pflicht. Und sagt, komm jetzt, du bist nicht der Handelnde. Und man muss sich erinnern an dieses philosophische Konzept. Die Bücher, die bis jetzt verteilt wurden, die durftest du verteilen durch Krishnas außergewöhnliche Barmherzigkeit. Erinnere dich doch an die Tage, wo Schneegestöber um dich herum und in deinem Geiste war, wo du nichts verteilen konntest. Erinnere dich dann, wie plötzlich jemand zu dir kam und dir ein Buch abnahm und dir 2000 Mark dafür gab. Das war ja letzte Woche bei dir der Fall. Ihr wisst vielleicht, Ramapriya hat eine Spende für 2000 Mark für ein Buch gekriegt. War ein anständiger Preis sozusagen. Da weißt du doch, das war es nicht du, den hat Krishna geschickt. Das ist doch klar, oder? Also sonst würdest du ja immer das so machen. Nicht dich hinstellen, jetzt kommt her, ich bin hier, Ramapriya ist mein Name. Also mindestens so 50 Leute, die 2000 Mark spenden, möchte ich doch schon einladen, aus dieser Stadt zu kommen. Nicht? So eine Radioankündigung, Ramapriya kommt in die Stadt heute bei der großen Liftfastsäule vor Kaufhof stehe ich, nicht zu übersehen. Kommt ruhig vorbei und gebt eure Spenden und ihr kriegt euer Buch. Nicht? Das merkt man. Du musst dich sofort daran erinnern. Du bist nicht der Handelnde. Und manchmal ist es sehr schwierig. Weißt du, diese Energie, die Anhaftung wird ja eine Art von Energie. Das ist ja, das überkommt ein Jahr. Es ist fast so wie ja, wenn einem der Hunger überkommt oder der Zorn überkommt oder die Lust überkommt, so überkommt einen ja auch Anhaftung und ergreift Besitz von dem Geist. So, du musst irgendwie diese Kraft umwandeln. Du musst erstmal verstehen, das ist jetzt Krishnas Test für mich. Und normalerweise, was ein halbwegs fortgeschrittener Devotee machen kann, der kann einfach diese Anhaftung in Dankbarkeit umwandeln. Muss mit Danke, Krishna, dass ich bisher so verteilen konnte. Vielen Dank, dass du es ermöglicht hast. Jetzt kommt halt mein eigener Feind, aber man bedankt sich und dann geht es meistens auch vorbei. Ich habe gemerkt, wenn diese Anhaftung kommt, ich versuche immer, wir sind natürlich verschiedene Menschen und verschiedene Individuen, aber das umzuwandeln in Dankbarkeit, denn da ist man nicht gewöhnt. Denn, weißt du, wenn du richtig dankbar bist, ist es auch eine starke Kraft. Ja. Dankbarkeit, wo man sagt, Krishna, vielen Dank, herzlichen Dank, Haribol, ich verdiene es eigentlich nicht und trotzdem, es geschieht jetzt etwas, wenn man so auf dieser Woge ist, nicht, wo Krishna einer mächtig, dann muss man sofort bei Krishna Zuflucht suchen, dann geht die Anhaftung weg. Das ist aus meinem Erfahrungsbereich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es darüber noch viel mehr zu sagen gibt und würde vorschlagen, dass man das Thema mal dran nimmt bei einem Sankirtan-Meeting. Nicht? Was macht man, wenn diese Anhaftung kommt? Denn es ist ja das Thema, was immer wieder auftaucht. Also wenn man einen Sankirtan-Devotee trifft auf der Straße, ich habe manchmal welche getroffen und fragt, wie geht's denn voran? Ja, sagte, ganz gut, jetzt habe ich aber Angst, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht anhafte. Nicht? Das ist ja das Thema per se, also das hört man ja so oft wie guten Tag fast, wenn man Sankirtan-Devotees trifft. Also ich würde sagen, das sind Themen, über die sich sehr schön wo man sehr schön drüber sprechen kann. Und bestimmt hat jeder sein Geheimtipp, und das kann man dann vorlegen und präsentieren zu den Devotees, und dann kann er einfach da werden. Wenn man nicht angehaftet ist, hat man keine Angst mehr, hat man keine Unsicherheit mehr, hat man keine Verklemmung mehr, weil man einfach frei ist. Gestern habe ich gepredigt zu einem Lehrer, und wir sprachen über das Thema Ängste. Er hatte gesagt, dass er ein gutes Beispiel gehabt über Ängste. Interessant für Sankirtan, diese Diskussion. Und zwar war der Spiegel bei seinem Vater, Spiegel, die Zeitung Spiegel, und hat den Vater der Vater ist der Bankdirektor für die Bank für Allgemeines. Heißt die so? Bank für Allgemeines? Irgendwas mit Allgemein. Was? Bank für Allgemeine Wirtschaft. Es ist eine bedeutende Bank. Weißt du das? Bank für Gemeinwirtschaft. Gut. Und die haben vom halben Jahr hatten die irgendwas Halbseidenes gemacht. Und im Spiegel wurde das behandelt. Und es kamen also zwei Spiegelreporter und wollten ihn interviewen. Er war zu der Zeit schon pensioniert, dieser Bankdirektor. Und eigentlich hätte er sie empfangen können und sie interviewen können. Aber weil er so loyal ist ist ein typischer deutscher Bank für Allgemeines. Für Gemeinwirtschaft. Bank für Gemeinwirtschaft. Weil er so loyal war, hat er die an der Tür seines Hauses nach Hause geschickt. Sie sagt, nein. Jetzt ist er, dumm wie er ist, also loyal wie er ist besser, zu dem neuen Bankdirektor, so einem jungen Schnösel gegangen, der ihn vertritt in Wiesbaden, und hat gesagt, folgendes, zwei Reporter waren da vom Spiegel, Enthüllungsreporter, und wollten schreiben, aber ich habe die Aussage verweigert. Jetzt hat es der junge Schnösel gedacht, hat er bestimmt nicht getan. Der hat die empfangen und hat ein Riesengeld in Empfang genommen von denen. Hat gesagt, wenn sie irgendwas geschrieben haben, wenn sie irgendwas gesagt haben, was nicht richtig ist, dann kündigen wir ihnen ihre Rente. Wisst ihr, was das bedeutet für den Materialisten? Der kriegt nichts mehr bezahlt für den Rest seines Lebens. Und musste vom Ersparten leben. Das ist ja schlimm für die Materialisten. Das heißt, ab dem Zeitpunkt war dieser Mann verwandelt, hatte so viel Angst, dass er jeden Montag nach Frankfurt fuhr, der wohnt in Dreieich, nach Frankfurt fuhr, zu dem Kiosk, wo der Spiegel als erstes ausgeliefert wird. Das kommt so in 3 Uhr morgens oder 2 Uhr morgens, war der schon da. Und hat den Spiegel jetzt sofort sich genommen und im Auto noch durchgeblättert, ob da was steht über die Bank für Gemeinwirtschaft. So angsterfüllt war der um seine Sicherheit in dieser materiellen Welt. Und das hat er jetzt nicht jetzt eine Woche oder zwei Wochen gemacht, sondern ein halbes Jahr, um ja je sicher zu sein, dass die ihm nicht seine Renditen kürzen. Renditen oder die Rentenausschüttung kürzen. Und dann, ab dem Zeitpunkt, als das war, hat er beschrieben, hat er plötzlich auf dem einen Auge nicht mehr gesehen. Und das wurde stärker und stärker, und innerhalb eines halben Jahres ist er gestorben. An Krebs. An Gehirntumor. Nun, jeder, der weiß, wie die Krebs entsteht, das sind körpereigene Zellen, die plötzlich anfangen zu wuchern, und das tun sie, wenn der Körper nicht mehr die Abwehrkräfte hat, sie in Schach zu halten. Also Angst bildet, Angst ist, kann die Ursache für Krebs sein, weil der Mensch so berührt wird von dem existenziellen Gefühl, dass der Körper die Zelle nicht mehr dämmen kann und halten kann. Nicht? Ist ungefähr so wie in einer Gemeinschaft, wenn man das Spargelmarkus, also wenn man Devoti hat, der so außergewöhnliche Tendenzen in sich hat. Wenn die Gemeinschaft gesund ist, kann sie dies auffangen und halten, und der kann sich gut entwickeln. Wenn sie nicht gesund ist, dann schießt da, explodiert da irgendjemand in eine Richtung, die nicht gut ist. Das ist ein soziologisches Phänomen. Die ist jetzt hängt nicht mit Spaß zusammen. Das ist so, wieso? Das ist ein unschöner Versprecher von dir. So, in dieser Art und Weise ist es da geschehen, diese Angst. So, wir sprachen über das Thema Angst. Der hatte das gelebt, wie sein Vater dahin gerafft wurde. Und wir haben ihm gesagt, du, Angst kann man nur aufgeben, wenn man unangehaftet ist. Er sagte, das sahst du so schön. Wie macht man das denn, unangehaftet zu sein? Tja. Und da habe ich ihn von den Sangitan-Devotis erzählt. Die Sangitan-Devotis verteilen. Und die wissen, was Anhaftung bedeutet. Aber die suchen Zuflucht bei Krishna in dieser Phase und können sie so überwinden. Indem sie einfach dann sagen, anyway, ein Devotee kann anyway sagen. Es ist nicht so wichtig, ob das erfolgreich passiert oder unerfolgreich passiert. Die Hauptsache, ich bin im Dienst für Krishna beschäftigt. Er ist nicht ein Erfolgsjunkie und ein Misserfolgs... könnte man ein anderes Schlagwort nehmen, was im Augenblick nicht da ist. Vom Misserfolg geprägt. Das ist das Geheimnis. Richtet eure Anhaftung auf Krishna. Da ist auch das Bewusstsein am natürlichsten zu Hause und fühlt sich am wohlsten. Das haben die Kamis nicht und deswegen werden sie krebskrank, zum Beispiel. Und. Da sind viele Sachen, die passieren. Wir haben einen Lebensweg aufgezeigt gekriegt, was diese Karmatmika, diese angehaftete Mentalität betrifft, tatsächlich einen Abstand bekommen können, weil wir in der Lage sind, weil wir wissen, worum es eigentlich geht, ist Krishna. Das ist das Wichtigste. Und Krishna achtet nicht darauf, dass wir nur erfolgreich sind. Krishna will sehen, dass wir erfolgreich darin werden, Krishna bewusst zu werden in dem, was wir tun. Ist das zufriedenstellend beantwortet? Das war eine sehr schöne Frage. Das war eine sehr nice Frage, die du gestellt hast, Ramapriya, weil die wirklich zum Thema war und das ist das Thema. Wie können wir die Anhaftung überwinden? Dankbarkeit zu Krishna entwickeln, an Krishna denken, verstehen, ich bin nicht der Handelnde der Straße, nötigenfalls vielleicht eine Runde einlegen, wenn man merkt, dass der Dämon der Anhaftung will, der reitet einen jetzt im Augenblick, nicht? So, muss man ihn abschütteln auf irgendeinen Papierkorb. Und dann weitermachen. Es wird aber noch ein paar Mal passieren mit der Anhaftung, weil wir haben das halt so gelernt, nicht? Wir müssen da auch geduldig werden. Nicht, dass du jetzt denkst, weil ab morgen bin ich nicht mehr angehaftet. Ich habe es jetzt gehört in der Sonntagsmorgen-Lecture. In dem Wort zum Sonntag kam es klar zum Vorschein. Muss da geduldig werden. Nein, das ist die Eigenschaft des Bewusstseins. Geht so tief. Bewusstsein muss angehaftet sein. Entweder an Krishna oder an Maya. Natürlich können so, das ist also, wovon die Energie kommt, der Anhaftung. Natürlich, Anhaftung kann zum Beispiel durch Neid entstehen. Wenn man sehr bekümmert wird, dass andere mehr machen als man selber, wird man zum Beispiel, das ist eine Form der Anhaftung, ist man angehaftet, wenigstens genauso gut zu sein. Am besten ja besser. Es kann schon Neid kann da reinkommen. Lust ist auch etwas. Manchmal geht diese Energie der Anhaftung durch den Bereich der Lust. Dann kann so schlimm werden, dass man selbst im Tempel steht und man registriert dann genau, ob die betreffende Mate, die jetzt auch im Tempel tanzt, oder die Mate, die sehen ja die Männer direkt vor der Nase, das kann unglaublich heavy werden. Es kann durch alle Tore gehen. Anhaftung kann durch Lust hindurchgehen, durch ja auch durch Zorn, nicht durch Neid, alles hindurch. Aber ursprünglich kommt die Energie halt von da.
Ja, ja.
So ist es. Wir wollen hier aber zu einem wohlverdienten Ende kommen. Es ist schon gleich 9:30 Uhr. Ja. Heute.